Freue mich, euch zu sehen, auch wenn ich außer Simon Reinle und Georg Schiffner, glaube ich, niemanden kenne. Aber ich schließe mich auch diesem Gruppen-Du sehr gerne an. Ich heiße also Norbert mit Nachnamen Rose und ich bin in meinem Hauptberuf Pastor auf der Langensteinbacher Höhe, Konferenzstätte. Das kennen vielleicht manche von euch. Und bin hier als Pastor zugleich zuständig für den Bereich der Seelsorge, für Seminare im Bereich Seelsorge, aber auch für die praktische angewandte Seelsorge. Wir haben vorhin kurz miteinander gesprochen, Simon, Eva und ich, dass ich ein paar Sätze zu mir sagen sollte. Ich bin heute Abend da als jemand, der ursprünglich eher eine sehr distanzierte bis feindselige Haltung gegenüber Psychotherapie hatte. Zumindest am Anfang. Ich komme aus einem sehr evangelikalen Bereich. Ich bin immer noch sehr evangelikal in meiner Orientierung. Aber ich habe durch die Jahre in der Gemeinde gelernt, dass die Frage nach der Psyche und nach der psychischen Gesundheit sehr wichtig und auch sehr komplex ist und dass man mit Seelsorge manches erreichen kann, aber natürlich längst nicht alles erreichen kann. Und bin durch die Not immer mehr in die Seelsorge und Psychotherapie hineingekommen, war 10 Jahre lang als Seelsorger im klinischen Bereich tätig und bin von da aus dann zur Langensteinbacher Höhe gekommen und mache das mit einem großen Gewinn und staune darüber, wie viel Psychologie in der Bibel steckt. Das war für mich eine große Entdeckung, dass die Bibel ein geniales Lehrbuch ist, auch für Psychologie, für die Psyche, für das Herz, für die Seele. Diese Begriffe kommen mir immer dann vor in der Bibel und darum ist es ganz meins, was wir heute Abend machen. Aber ich mache diesen Vortrag natürlich zuerst aus der Perspektive der Theologie. Psychotherapeutisch werden Sie Matthias vielleicht viel besser erklären können als ich, aber die theologische Seite in dieser Fragestellung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich starte mal, indem ich jetzt die PowerPoint freigebe und hoffe, dass Sie alles das Richtige sehen, was Sie jetzt auch sehen sollten. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das Richtige schon sehe.
Ja, wir können es sehen.
So, jetzt sehe ich, glaube ich, auch das, was ich sehen muss. Das Thema, wozu brauchen wir Psychotherapie, wenn Gott uns doch heil macht? Das ist ja eine ganz tiefe Überzeugung, die wir haben, dass Gott heilt, dass wir das Heil in Jesus haben. Wir haben das von, zum Teil zumindest von Kindesbein an gehört. Wir bekennen das auch, wir sagen das auch. Aber wir merken natürlich, dass da auch mal die Grenzen sind, dass wir eben nicht alle heil werden, sondern dass manche auch gerade in Gemeinden sehr massive Plagen haben im körperlichen, im seelischen, im geistigen und geistlichen Bereich. Und darum ist es, glaube ich, gut, wenn wir das noch einmal klären. Was meinen wir eigentlich damit, dass Gott uns heil macht? Wozu brauchen wir also noch Psychotherapie? Es wäre toll, wenn wir sagen könnten, brauchen wir nicht mehr. Alle, die gläubig sind, sind auch automatisch heil. Wir könnten genauso gut fragen, wozu brauchen wir eigentlich noch Kliniken, Mediziner, Operationen, wenn Gott alle Kranken, besonders die Gläubigen, heil macht. Also die Kliniken müssten ja zu einem Teil zumindest leer sein, wenn das so einfach wäre. Und wir wollen einmal in die Bibel hineinschauen. Ihr kennt alle diese Formulierung aus Jakobus 5, 14 bis 16, wo es heißt, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie ihn und ihn salben mit dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das klingt sehr einfach, aber schon bei dieser Formulierung merken wir, was ist eigentlich, wenn jemand dann doch nicht gesund wird? Haben wir dann nicht ernstlich gebetet? Hat er nicht genug geglaubt? Haben wir nicht genug geglaubt? Woran liegt es, dass man tatsächlich sagen muss, die Mehrheit in unseren Gemeinden wird nicht gesund, auch nicht unter Gebet. Da ist also eine unglaubliche Spannung und wir erleben das an manchen Stellen, dass es für viele auch eine ungeheure Anfechtung ist. Die einen, die sagen, ich traue mir das nicht zu, mit den Kranken zu beten, weil ich das noch nie erlebt habe, dass da auch jemand gesund wird. Und die anderen, die sagen, ich traue mich nicht als Kranker, dieses Ältestengebet in Anspruch zu nehmen, denn wenn ich dann nicht gesund werde, könnte man ja sagen, du hast nicht genug geglaubt. Und solche Aussagen kenne ich zuhauf, dass damit immer sogleich auch bestimmte Wertungen und Beurteilen oder Verurteilungen verbunden sind. Und ich glaube, dass es sehr wichtig wäre für uns, da ein wenig Klärung hineinzubringen, dass die Ausleger sich darin einig sind, dass Krankheit ursprünglich nicht zum Menschsein gehörte, sondern im umfassenden Sinn erst durch den Sündenfall und der Austreibung aus dem Paradies und deren Folgen in die Welt kamen. Das könnten wir noch vertiefen, dass diese Krankheit im weitesten Sinne, die Belastungen, die Störungen körperlich, psychisch, geistig, sich nicht irgendwann wieder aufgelöst haben, sondern wie es Paulus formuliert im Römerbrief, von Generation zu Generation immer weitergegeben werden, sich irgendwie sukzessiv fortsetzen, ihr Gesicht ein wenig verändern, aber dass eine Generation von ihren Lasten und ihren auch gerade mentalen Haltungen sehr vieles weitergeben an die nächste Generation und dadurch auch diese Krankheit im weitesten Sinne weitergegeben wird. Wir unterscheiden ja traditionsgemäß in der allgemeinen Lehre vom Menschen, in der Anthropologie, zwar die Elemente Leib, Seele und Geist, und manchmal haben wir den Eindruck, das sei damit hinreichend erklärt, dass es diese drei Bereiche gibt. Wissen aber zugleich, dass es sich nicht um drei eigenständige Teile handelt, die man voneinander isolieren könnte, wie eben drei Teile des Menschen, sondern dass es um komplexe und geniale Bereiche gibt mit diesen drei Aspekten. Und das weiß eigentlich jeder, der sich mit Psychotherapie und mit Seelsorge beschäftigt, dass diese drei Bereiche immer irgendwie komplex, manchmal sehr geheimnisvoll miteinander verbunden sind. Das heißt, kommt es in einem dieser Bereiche, sei es im Körper, in der Psyche, im neuronalen System und im Geist, der noch einmal eine extra Rolle spielt, Geist im Sinn einer spirituellen Größe, zu dysfunktionalen Veränderungen oder Störungen, können auch die anderen Bereiche wechselweise und komplementär in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir wissen, dass körperliche Erkrankungen können auch eine nicht körperliche Ursache haben. Da sage ich natürlich nichts Neues, sondern trage Eulen nach Athen. Aber dass körperliche Erkrankungen durch anhaltende seelische Belastungen ausgelöst werden können, Psychosomatik, Somatisierungsstörungen, das ist wahrscheinlich allen, die jetzt hier zusammen sind, bekannt, dass auch seelische Belastungen sowohl durch äußere Einwirkungen, durch Traumata, anhaltende Belastungen, aber auch durch unheilvolle Gottesbilder und negative Gedanken beeinflusst sein können. Wir haben es im Vorgespräch vorhin noch einmal kurz angedeutet, dass diese falschen Gottesbilder, falsche Glaubensvorstellungen natürlich auch im seelischen Bereich, in der Psyche massive Wirkungen haben. Also auch mein Denken eine ganz große Rolle spielt und durch mein Denken auch starke seelische Belastungen und Störungen entstehen können. Wenn ich an die vielen Angststörungen denke, Zwangsstörungen, die uns auch in der Seelsorge begegnen. Das ist ja ein sehr wichtiges Feld, nämlich als Seelsorger erlebe ich dann sehr, sehr häufig, dass Menschen kommen, die sagen, ich habe wahrscheinlich eine okkulte Belastung. Das ist ihre erste Erklärung. Wenn da irgendetwas in mir ist, was ich nicht mehr steuern kann, dann kann es eigentlich nur okkult sein. Und dann fällt es manchmal sehr schwer, sie davon zu überzeugen, dass es auch andere Ursachen gibt. Also okkult im Sinn von verborgen, ja, aber nicht im Sinn von dämonisch, sondern dass solche Zwänge tatsächlich auch mit Gedanken, mit bestimmten Denkmustern zu tun haben. Wenn wir weitergehen, dass geistliche Blockaden von unheilvollen Kognitionen und von belastenden spirituellen Erfahrungen, also doch Okkultismus, Aberglaube herrühren, aber das ist einmal unterschieden werden muss und wir sehr deutlich differenzieren müssen in einem Gespräch, was steckt hinter einem solchen Phänomen? Nach meiner Erfahrung sind die wenigsten Ursachen dämonischer, okkulter Natur, sondern die meisten Ursachen liegen tatsächlich in einem sonderbaren Denken, in Zwänge, die sich entwickelt haben im Laufe der Zeit und durch den Versuch, diese Zwänge zu überwinden, eigentlich Zwänge noch verstärkt haben. Und dadurch der Eindruck entsteht, das kann eigentlich nur okkult sein. Es gilt auch für die Integrität von Leib, Seele und Geist, was Paulus eigentlich von der Gemeinde sagt, nämlich wenn ein Glied leidet, und dann nehmen wir diese drei Bereiche einmal, wenn eines dieser drei Einheiten leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geirrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also dann, wenn ein Mensch gesund ist an Leib, Seele und Geist, dann ist tatsächlich auch das deutlich zu spüren, dass da wirklich ein gesunder Mensch nach Leib, Seele und Geist vor uns ist. Ein Problem dabei ist, dass wir in der deutschen Sprache mit dem Begriff Geist ein wenig unklar sind. Denn im Deutschen verstehen wir unter Geist sowohl das Rationale, das Denken, die Vernunft, die kognitiven Fähigkeiten und gebrauchen diesen Begriff Geist zugleich für die Spiritualität des Menschen, also für den Heiligen Geist, der auch noch eine besondere Qualität hat und von dem wir sagen, dass der Heilige Geist in uns ist. Das ist nicht der Geist, den wir in unserer Vernunft haben. Und es ist gut, wenn wir verstehen, dass das in der Theologie gar nicht so eindeutig verstanden wird. In der Theologie, da kann uns häufig die Aussage begegnen, weil wir alle vernunftbegabt sind, haben wir alle den Heiligen Geist. Und von meinem Bibelverständnis her ist das ein Irrtum. Wir haben natürlich einen Geist im Sinn der Rationalität, der Denkfähigkeit, aber den Heiligen Geist haben die, die zu Jesus gehören, die wiedergeboren sind, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, wie es Paulus in Epheser 1 formuliert. Und diese Dinge zu unterscheiden, eigentlich müssen wir sagen, wir haben oder besser noch, wir sind Leib, Seele, Geist und Geist. Ja, nämlich Heiliger Geist. In der Seelsorge und Psychotherapie haben wir also sorgfältig zu differenzieren, ob ein Leiden rein körperlich oder psychosomatisch ist, ob es vorrangig seelisch bedingt oder tatsächlich aufgrund von geistlich ungesunden Prägungen entstanden ist. Denn von den vorhergehenden Seminaren wisst ihr das, dass falsche Gottesbilder, belastende Gottesbilder, gesetzliche Gottesbilder, anklagende, verurteilende Gottesbilder einen Menschen auch krank machen können. Und es macht manchmal nicht die krank, die gleichgültig sind im Glauben, sondern manchmal werden gerade die krank, die es so furchtbar, also furchtbar in Anführungszeichen, zu ernst nehmen, die unbedingt heil werden wollen und zugleich merken, ich bin's nicht. Irgendwas in meinem Leben ist doch nicht in Ordnung. Vielleicht bin ich doch zu schlecht, zu sündig. Oder es gibt noch irgendetwas in meinem Leben, was noch nicht aufgedeckt, noch nicht bekannt wurde, noch nicht heil geworden ist und die davon stark geplagt sind. Wir können das ganz kurz als eine fehlende Heilsgewissheit bezeichnen. Und für Menschen, die wirklich Heil suchen, ist eine fehlende Heilsgewissheit wirklich eine unglaubliche Qual. Und ich weiß es auch, dass es alte Menschen häufig betrifft, die also auf der Zielgeraden sozusagen sind, dass sie noch einmal über ihr Leben nachdenken und plötzlich die Frage ist, war das eigentlich alles richtig, was ich gedacht und geglaubt habe? Häufig hängt eben alles miteinander zusammen und es braucht ein interdisziplinäres Zusammenspiel von Medizin, Psychotherapie und Seelsorge. Das ist schon mal mein Satz. Es braucht alle drei Bereiche im körperlichen, im seelischen, psychischen, auch in der Seelsorge und manchmal auch tatsächlich eine Erziehung, also Lehre, biblische, gesunde Lehre. Auch da gibt es eine Formulierung von Paulus, nämlich von dem heilsamen Wort. Das ist etwas, was ich für sehr, sehr wichtig und schön halte, nämlich, dass wir, wenn wir in den Gottesdienst gehen, schon ein Stück Therapie erleben. Durch das heilsame Wort. Dadurch werden nicht alle automatisch heil, aber ich glaube, dass durch ein Besuch durch das Dasein unter dem Wort schon viel Heil auch geschehen kann oder Heil gar nicht ist, entsteht. Also ein vorbeugendes Handeln im Gottesdienst geschehen kann. Trotzdem gehen wir noch einmal auf die biblischen Verheißungen, die natürlich damit zusammenhängen. Wir haben eine ganz, ganz große Verheißung schon im Alten Testament, Jesaja 65, das kennt ihr alle, nämlich es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Also eine Perspektive für Lebensalter, für Gesundheit, für Kraft, die alles übersteigt, was wir bis heute eigentlich kennen. Im Neuen Testament, ich vermute, dass das auch ein Gedanke war, der bei der Themenformulierung eine Rolle spielte, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und dann können wir das im Neuen Testament einmal anschauen, wie das tatsächlich bestätigt ist, nämlich der Befund einmal in den Evangelien. Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Und dann kommt diese Formulierung, die ständig wiederholt wird, und heilte Alten und allem Volk. Wo manche Theologen hören, naja, das ist halt von der späteren Gemeinde nach Ostern so formuliert worden, aber das muss man ein wenig relativieren. Ich würde das nicht relativieren, sondern wenn das in den verschiedenen Evangelien so beschrieben wird, dann würde ich auch sagen, das haben die Jünger Jesu und viele, die dabei waren, tatsächlich genauso erlebt. Er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das bestätigen auch die anderen Evangelisten, wo er in Dörfer, Städte und Höfe hinein sie die Kranken auf den ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften und alle, die ihn berührten, gesund. Auch bei Lukas. Alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Und dann die Frage natürlich, werden heute alle gesund? Wir haben doch diesen Glauben. Wir sind doch davon erfüllt, geprägt. Aber werden tatsächlich alle gesund, alle, die im Namen Jesu zu ihm kommen und darum bitten? Dann fällt auf, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Heilungen im Neuen Testament konsequent an die Präsenz des verheißenen Messias in seinem Volk gebunden ist. Das heißt, Jesus ist nun da. Als Menschensohn, als Gottessohn, er ist gegenwärtig und er tut nun genau das, was in Jesaja 65 verheißen war, nämlich er macht sie gesund. Und sie wurden alle gesund. Das heißt, die Zeichen und Wunder von Jesus sind so etwas wie die Visitenkarte von Jesus, mit der er sich in seinem Volk Israel als Sohn Gottes erweist, damit sie ihn sehen. Damit sie ihn erkennen. Sie hätten ihn eigentlich erkennen müssen an dem, was er an Zeichen und Wundern tat. Die Zeichen und Wunder von ihm und nachher auch von den Aposteln folgen also sehr klar den Verheißungen des Alten Testamentes für die Zeit, in der er sein messianisches Reich mit und in seinem Volk Israel aufrichten wird. Und das heißt, diese Zeit der Offenbarung des Messias durch Zeichen und Wunder beginnt unmittelbar am Anfang des Matthäusevangeliums nach dem Ruf, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich ist nicht einfach nur eine Theorie, sondern die Herrschaft des Himmels, die Herrschaft Gottes, so wie es verheißen war, ist nun sehr, sehr nahe herbeigekommen. Und das können Sie jetzt mit eigenen Augen sehen. Die Zeit der Offenbarung des Messias durch Zeichen und Wunder setzt sich dann erstaunlicherweise nach Ostern und Himmelfahrt Jesu ungeschwächt fort. Das geht also auch weiter in der Apostelgeschichte. Die Verheißung, die wir da sehen, hat er schon vorher gegeben in Johannes 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jetzt könnte ich die Gegenfrage stellen, erlebt ihr das so? Erlebt ihr das genauso? Also nicht nur ein wenig, ab und zu gelegentlich einmal, dass tatsächlich so eine Gebetserhörung stattfindet. Natürlich erleben wir das, wir auch auf der Langensteinbacher Höhe, aber nicht so, wie es hier formuliert ist, dass das sozusagen unbegrenzt unsere Erfahrung wäre. Alle, die kommen und um Heilung bitten, werden auch heil und alles, was wir ihnen bitten, das geschieht auch, sondern wir erleben ganz viele andere Dinge, dass wir beten und manchmal den Eindruck haben, unser Gebet ist vergeblich. Und das ist dramatisch. Das erleben wir nicht nur bei ganz alten Menschen, die krank sind und sterbend sind, sondern wir haben das erlebt in der Gemeinde, dass auch Kinder sterben, trotz Gebet. Und das ist eine unglaubliche Anfechtung in der Gemeinde, wenn sie sagen, wir haben so viel gebetet. Oder andere, die dann sagen, wir haben vielleicht nicht genug gebetet. Wir haben irgendetwas falsch gemacht. Wir waren nicht treu genug. Was auch immer das gewesen sein mag. Aber ich glaube, dass ihr alle diese Anfechtung verstehen könnt. Wenn es wirklich dramatisch wird im Leben eines Menschen, eines Familienvaters, einer Mutter, eines Kindes, wenn wir beten und es geschieht nicht das, was wir eigentlich erbeten haben. Dann sehen wir den Befund nach Ostern, nämlich in der Apostelgeschichte. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Auch das ist keine Übertreibung nach meiner Erkenntnis, sondern das ist tatsächlich eine reale Beschreibung. Es wurden alle gesund. Es gibt sogar eine sehr, sehr sonderbare Formulierung. Da muss ich immer sagen, das traue ich mich fast nicht zu sagen, weil das so grenzwertig erscheint, nämlich so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte. Wir würden heute sagen, das ist Unterwäsche. Ja, und sie kommen und wollen einfach nur das berühren, was er abgelegt hat. Über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Und wenn ihr jetzt versucht, das mit der Realität noch einmal abzugleichen, mit unserer, eurer Realität, dann werdet ihr schnell merken, wir leben in einer völlig anderen Wirklichkeit als die Menschen es damals in Evangelien, in der Apostelgeschichte erlebt haben. Und das liegt daran, dass die Zeit der Offenbarung des Messias durch Zeichen und Wunder in seinem Volk, diese Betonung, ich sage es nochmal, weil das sehr deutlich betont werden muss, die Zeit der Offenbarung des Messias durch Zeichen und Wunder in seinem Volk endet mit der Apostelgeschichte. Wir können auch anders sagen, sie wird unterbrochen während der Zeit der Gemeinde aus den Nationen. Das sind nun wir. Es geht nicht unmittelbar genauso weiter über die nächsten 2000 Jahre, sondern irgendetwas ändert sich hier. Und etwas von dem, was sich verändert am Ende der Apostelgeschichte, ist tatsächlich, dass es sich nicht mehr in derselben Weise so unmittelbar, so unbegrenzt offenbart, wie er es in den Evangelien und in der Apostelgeschichte noch getan hat, sondern hier beginnt etwas Neues. Und das verstehen wir vielleicht, wenn wir am Ende der Apostelgeschichte einen wichtigen Satz lesen, der in den deutschen Übersetzungen ein wenig untergeht, nämlich Apostelgeschichte 28, Vers 28. Da heißt es in der Luther-Übersetzung, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Das heißt, hier ist ein Abschluss der Offenbarung des Messias in seinem Volk. Von da an offenbart er sich in einer anderen Weise, nicht mehr in seinem Volk, sondern nun unter den Nationen, unter den Heiden, und zwar nicht mehr durch Zeichen und Wunder, sondern durch die Verkündigung des Evangeliums, durch sein Wort. Wir sind heute Gemeinde unter dem Wort und nicht mehr Gemeinde unter Zeichen und Wundern. Und die Veränderung, die entsteht, die hat Paulus hier deutlich beschrieben in Römer 9 bis 11, wo es diese heilsgeschichtliche Unterbrechung gibt. Israel wird aus der Wurzel herausgenommen und die Völker werden in diese Wurzel Israels hinein verpflanzt, hineingepfropft, wie es Paulus sagt. Und damit beginnt nun tatsächlich eine ganz andere Zeit, die Zeit der Gemeinde, in der die Zeichen und Wunder deutlich abnehmen. Zugleich will ich noch einmal deutlich sagen, wir beten weiter um Heilung. Ganz selbstverständlich. Das tun wir auch auf der Langensteiner Höhe, nämlich nach Jakobus 5. Wir beten um sein Handeln, um Wunder und wir erleben sie tatsächlich. Ich habe da manche vor Augen, auch manche Namen, Gesichter von Menschen, die Jakobus 5, dass die Ältesten kommen, gebeten haben. Und wir haben manche, die gesagt haben, meine Ärzte geben mir noch ein halbes Jahr. Sie können mich nicht weiter behandeln. Und sie sind auch noch nach 3, 4 Jahren da und sagen, es gibt keinen neuen Befund, es gibt keine Verschlechterung, ich bin immer noch da und es geht mir erstaunlicherweise sehr gut. Aber es ist nicht die Regel. Wir hängen das nicht an die große Glocke, sondern wenn Menschen kommen, die sagen, ich habe da in Jakobus 5 etwas gelesen, kann ich das auch machen? Manchmal die Frage, macht ihr so etwas auf der Langensteiner Höhe? Und dann sagen wir selbstverständlich, wer krank ist, darf kommen, so wie es Jakobus 5 beschreibt. Und dann werden wir genauso über ihn beten. Aber die Einschränkung von Paulus, wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Das ist diese Einschränkung, dass wir noch nicht die vollkommene Erfüllung haben von allen Verheißungen, sondern dass wir eigentlich sagen müssen, wir warten mit seinem Volk Israel darauf, dass er kommt und dass er sozusagen unmittelbar an das anfängt, was in den und auch noch in der Apostelgeschichte von seinem Handeln, auch von Zeichen und Wundern gesagt ist. Und wir sehen noch einmal diese Verheißung aus Jesaja 65, es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Diese Zeit, die hier wurde erlebbar gemacht in den Evangelien und auch noch in der Apostelgeschichte. Und dann kommt die Unterbrechung und die Zeit der Erfüllung dieses Heils in einem umfassenden Sinne beginnt erst wieder mit Offenbarung 21 und 22. Und die geht sogar noch darüber hinaus, nämlich nicht nur, dass wer hundertjährig stirbt als Knabe gilt, sondern da heißt es dann sogar, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und noch schöner würde ich fast sagen, diese Formulierung in dem letzten Kapitel der Bibel, wo es heißt, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes standen Bäume des Lebens, stehen Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und der schönste Satz in diesem Zusammenhang dass hier nicht mehr nur von Israel die Rede ist, dass Israel Heilung erlebt, sondern Israel hat in Offenbarung 22 das vollkommene Heil offensichtlich längst erreicht, sondern hier geht es darum, dass die Blätter der Bäume zur Heilung der Völker dienen. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und damit ist es eigentlich das, was wir als Frage ursprünglich hatten, schon mehr oder weniger beantwortet, denke ich zumindest, bis es so weit ist, also Offenbarung 21, 22, brauchen wir weiterhin die Medizin fürs Körperliche, die Psychotherapie fürs Psychische, die Seelsorge fürs Geistliche und natürlich alles, was damit zusammenhängt, auch viel Klarheit im Denken, viel Lehre im Verständnis. Und nach Möglichkeit sollte das alles nicht gegeneinander sein, sondern miteinander geschehen. Und wir dann auch viel erleben dürfen, wie Heilung möglich ist. Manchmal durch Zeichen und Wunder, manchmal. Aber nicht regelhaft, sondern gelegentlich. Und dafür sind wir dankbar, dass es geschieht. Aber dass wir auch der Medizin, der Psychotherapie, der Seelsorge, also auf der menschlichen Ebene, der wissenschaftlichen Ebene, sehr, sehr viel zutrauen und zutrauen dürfen und müssen, solange wir in dieser Zeit leben. Dass wir das im Glauben an Jesus tun dürfen, das ist ein besonderes Geschenk, dass das Gebet bei uns immer noch dazukommt, als eine besondere Ressource für die Betenden, als eine Ressource des Glaubens für die, die ein wenig von diesem Glauben erfahren haben. Ich glaube, dass damit diese ursprüngliche Frage beantwortet sein dürfte. Wenn nicht, dann werden wir das gleich im Gespräch deutlich hören und sehen. Und damit schließe ich einmal für diesen Teil. Herzlichen Dank.